Es geht heute um zwei Wege. Das wäre jetzt so ein Weg. Da mache ich noch so eine gestrichelte Linie, weil da passiert dann noch etwas. Und da ist der zweite Weg. Ja. Sieht man da ein bisschen? Ja, mit viel Fantasie. Wir sind früher noch als Familie recht oft wandern, auf diesen schönen Schweizer Wanderweg. Und stelle euch mal so einen Wanderweg vor. Mein Papi, der hat immer die besten Abkürzungen gekannt. Genau, wir haben dann immer gedacht, ja, so eine Abkürzung ist das gar nicht gewesen. Heute kenne ich die besten Abkürzungen. Und ihr könnt Sarah, meine Frau, fragen, was sie darüber denkt. Zwei Wege. Es gibt zwei Wege, wie man das Christentum und eigentlich auch einfach so den Glauben an Gott kann verstehen. Der eine Weg ist der Weg vom Gesetz und der zweite Weg ist der Weg vom Kreuz. So, jetzt machen wir da noch. Sehr schön, he? Oh nein. Da, das sind zwei Wege. Und die zwei Wege, der Weg vom Gesetz und der Weg vom Kreuz, sind zwei Arten, wie man die Bibel kann verstehen, den Glauben kann verstehen, sein Leben kann leben und wie man eigentlich so ziemlich das ganze Leben kann sehen. Es sind wie zwei Brillen, wo man durchschaut und alles damit eigentlich anschaut. Und glücklicherweise hat es zwischen diesen zwei Wegen, der Weg vom Gesetz und der Weg vom Kreuz, ganz viele so kleine Trampelpfade, wo man vom einen Weg auf den anderen kommt, aber auch wieder retour. Und ich glaube, wir gehen alle immer so zwischen diesen zwei Wegen hin und her. Nichts hat mein Leben so verändert wie der Inhalt der heutigen Predigt. Wirklich, ich habe mir das überlegt bei der Vorbereitung und da einfach so das Thema von heute Morgen, da hat mein Leben auf den Kopf gestellt. Ich kann mich erinnern, im Jahr 2009, da bin ich recht gut auf dem Weg vom Gesetz unterwegs gewesen. Ich habe einen Tag pro Woche gefastet, jede Woche immer am Dienstag, habe ich auf Essen verzichtet. Ich habe regelmäßig auf dem Boden geschlafen daheim, um meine Hingabe an Gott irgendwie zu beweisen und ein bisschen vom Komfort der Welt wegzugehen. Kein Scherz. Gott war mein erster Gedanke am Morgen und mein letzter am Abend. Ich habe Fortschritt gemacht im Glauben, mein Leben hat sich verändert. Ich habe mehrmals die Bibel gelesen in dieser Zeit, von A bis Z. Ich habe mehr gebetet. Ich bin besser geworden, oder habe mindestens gedacht. Und dann 2010, ein Jahr später, bin ich in einem kleinen Zimmer in London an dieser Bibelschule und ich bin vor meinem Bett geknüllt und ich weiß es noch ganz genau und es war einfach eine Dunkelheit um mich herum. Ich bin vor dem Bett und die ganze Selbstgerechtigkeit, mein guter Glaube, den ich mir sehr diszipliniert aufgebaut habe, der ist irgendwie über mir zusammengefallen. Gott hat sich weit weg angefühlt. Mein Herz war ein Klumpen von Heuchelei und Falschheit. Ich habe gemeint, ich hätte Fortschritt gemacht. Ich habe gemeint, ich sei vorwärts gekommen. Aber dann habe ich gemerkt, dass da so viel Stolz ist in mir, so viel Arroganz. Ich habe gerade alles verloren, um Jesus nachzufolgen. Ich habe mein Konto genullt mit dieser Ausbildung in England. Ich habe mein Zuhause verloren, um Jesus nachzufolgen. Und dann bin ich dort in England, habe alles verloren und doch habe ich mich ihm kein bisschen näher gefühlt. In dem Moment vor dem Bett auf den Knien war nur Dunkelheit um mich herum. Der Weg vom Gesetz, das Prinzip hinter dem Weg vom Gesetz ist folgendes. Es ist du, es richtig und Segen erwartet dich. Mach es richtig und Segen kommt. Mach es falsch und Fluch erwartet dich. Der Paulus schrieb zweimal im Römer- und Galaterbrief genau das und er zitiert das Alte Testament und er sagt, wer die Vorschriften des Gesetzes befolgt, der wird durch sie leben. Und da gibt es so eine Situation im Alten Testament, wo der Mose, der große Leiter vom Volk Israel, vor dem ganzen Volk steht und dann präsentiert er ihnen das Gesetz, Gottes gute Absichten für ihr Leben. Und er stellt ihnen das simple Prinzip vor. Kochet, tun es richtig und der Segen kommt. Kochet nicht und Fluch erwartet euch. Und ich lese euch davor den Segen. Der Mose sagt, wenn ihr dem Herrn, eurem Gott, gehorcht und alle Gebote haltet, die ich euch heute gebe, wird euch der Herr, euer Gott, über alle Völker der Welt setzen. Wenn ihr dem Herrn, eurem Gott, gehorcht, werdet ihr folgendermaßen gesegnet werden. Ihr werdet gesegnet werden in euren Städten und ihr werdet gesegnet sein auf dem Land. Ihr werdet gesegnet sein mit vielen Kindern, reichen Ernten und zahlreichen Jungtieren. Ihr werdet gesegnet sein mit Erntekörben, die von Früchten überquellen, und mit Backtrögen, die bis oben mit Brot gefüllt sind. Ihr werdet gesegnet sein, wenn ihr nach Hause kommt, und ihr werdet gesegnet sein, wenn ihr fortgeht. Und dann geht es noch weiter, und ein bisschen später kommt die zweite Seite. Und er schreibt, und er sagt weiter dem Mose, wenn ihr jedoch dem Herrn, eurem Gott, nicht gehorcht und seine Gebote und Vorschriften, die ich euch heute gebe, nicht gewissenhaft befolgt, werden euch die folgenden Flüche treffen. Ihr werdet verflucht sein in den Städten und ihr werdet verflucht sein auf dem Land. Ihr werdet gestraft sein mit leeren Erntekörben und leeren Backtrögen. Ihr werdet gestraft sein mit wenig Kindern, schlechten Ernten und wenig Jungtieren. Ihr werdet verflucht sein, wenn ihr nach Hause kommt, und ihr werdet verflucht sein, wenn ihr fortgeht. Der Mose präsentiert am Volksgesetz. Und es ist ganz ein simples, einfaches Prinzip. Tun es richtig und Gutes, Segen erwartet euch. Tun es falsch und Fluch, Unheil kommt. Ganz einfach. Die meisten Menschen leben so ihr alltägliches Leben. Nach dem Prinzip. Sicher die Arbeitswelt funktioniert so, oder? Man ist beim Arbeiten. Ich leiste gut, ich bringe Aufträge rein, ich häkle meine To-Dos ab, ich gewinne neue Kunden und komme dafür Ende Monat meinen Lohn über auf dem Konto. Segen erwartet mich. Wenn ich noch ein bisschen besser bin und mehr mache, gibt es vielleicht noch einen Boni oder noch ein bisschen Zusatz. Wenn ich meinen Job richtig und gut mache, dann ist der Chef zufrieden mit mir. Und dann die Kehrseite. Wenn ich meinen Job nicht gut mache, wenn ich keinen Kunden gewinne, wenn die Projekte scheitern unter mir, wenn ich nicht mehr die Töckli anbringe, dann kommt der Fluch, das Unheil, vielleicht in Form von einer Kündigung. Und für mich bedeutet das dann logischerweise, damit mein Chef zufrieden ist mit mir, versuche ich, möglichst eine gute Leistung zu bringen. Und das System ist eigentlich recht simpel und es gibt mir auch Sicherheit. Es ist sehr berechenbar, oder? Ich weiß, was ich bringen und tun muss, damit Sachen in Ordnung sind. Und ich weiß, was ich nicht tun und nicht machen sollte, damit nicht irgendwie Unheil kommt. Erwartungen, Reaktionen, das Leben lässt sich kontrollieren. Ich weiß, was ich tun muss, damit Beziehungen geklärt sind. Und apropos Beziehungen, viele Beziehungen funktionieren auch so, nach dem Prinzip. Ich tue meine Leistung, weiss nicht, gehe arbeiten, bringe das Geld heim. Du Staubsaugen und meine Frau bringt ihre Leistung. Sie tut meistens waschen. Und irgendwo gleicht sich das auf. Ich bringe meinen Teil, sie bringt ihren Teil und dann passt es. Oder eine Hand wäscht die andere, sagt man doch so schön. Oder ich helfe dir zügeln und dann erwarte ich, aber wenn ich dann mal zügle, gell, dann bist denn du auch da. Oder ich mache dir ein Geschenk und erwarte mindestens eine Gegenleistung, mindestens ein Danke. Ich tue, komme gut rüber. Die meisten Menschen erziehen ihre Kinder in dieser Art. Kleiner Micha, brav den Teller fertig essen. Wenn es brav fertig ist, bis nichts mehr drin ist, dann kommst du nachher einen Suguss rüber und darfst einen Film schauen. Er ist ein bisschen zu jung für das, aber... Da werden sagen, die Eltern, vielleicht sagt man noch, Jesus ist zufrieden mit dir. Und wenn er es nicht macht, der Teller nicht brav wird, fertig ist, dann gibt es keinen Suguss, den Film kannst du auch vergessen und die Eltern oder Jesus ist enttäuscht. Leistung, gleich Lohn, Gehorsam, gleich Segen, fehlende Leistung, fehlender Lohn, Ungehorsam, gleich Strafe. Letzte Woche habe ich in der Zeitung gelesen, dass es vermehrt Eltern gibt, die ihren Kind Geld geben, wenn sie gute Noten schreiben. Ich weiß nicht, ob ihr das macht. Ein 100er-Nötli für einen Sechser. Ich weiß nicht, schlägt es mal vor daheim. Ein 100er-Nötli für einen Sechser, aber wieder Kehrseite, wenn sie keine gute Noten schreiben, dann können sie natürlich auch das Geld vergessen. Gute Leistung, Lohn, fehlende gute Leistung, fehlender Lohn. Ich glaube, Hunde werden auch so erzogen, oder? Hund macht Platz, wenn er es macht, kommt ein Gutzli über, wenn er es nicht macht, gibt es kein Gutzli. So funktioniert viel, viel von unserem Leben, oder? Leistung gleich Lohn, fehlende Leistung, fehlender Lohn. Bei vielen funktioniert der Glaube genau so. Es ist ein Transaktionsglaube. Wie in einem Online-Shop. Ich bestelle etwas, ich gebe, ich zahle und komme meine Lieferung über. Ich tue das Gesetz, ich gebe, was gefordert ist, ich komme in den Gottesdienst, ich bete, ich halte die Regeln, ich gebe mir Mühe, ich versuche als Christ zu leben und das Ergebnis, ich erwarte Segen. Ich erwarte, dass mir es gut geht, dass mein Leben einigermaßen gut verläuft, dass Gott zufrieden ist mit mir. So ein göttliches Amazon-Prinzip, zahlen und überkommen, zahlen und überkommen. Und das Problem ist, wenn dann das Leben mal nicht gut verläuft, wenn dann mal so ein Schicksalsschlag reinkommt, wo man den Boden unter den Füßen wegzieht, dann habe ich eine Glaubenskrise. Weil jetzt habe ich so viel gegeben, so viel gemacht, so viel eingezahlt. Und plötzlich kommt der Segen nicht, sondern Unheil. Gott, was soll da? Da ist der Weg vom Gesetz. Es ist ein simples Lebensprinzip. So, ist das alles schlecht? Einige kennen nichts anderes. Ich glaube, viele Menschen denken, das ist Christentum. Man versucht, gut zu leben, damit Gott zufrieden ist. Das Problem ist, es ist nicht die ganze Botschaft. Es ist eine Botschaft, aber es ist nicht alles. Das Gesetz ist nicht falsch. Es erfüllt seinen Zweck, aber eben nur seinen Zweck. Und es ist im Endeffekt eine Sackgasse. Auf dem Weg vom Gesetz braucht es Jesus nicht. Es braucht ihn höchstens als ein gutes Vorbild für ein besseres Leben, wo uns ein bisschen die Nächstenliebe vorgelebt hat. Ich bin mal mit einem Kanadier auf den Berg hochgelaufen, also nicht so ein Kanu, sondern ein Mensch aus Kanada. Auf den Berg hochgelaufen und desto höher wir gekommen sind, desto mehr hat er angefangen zu schwanken. Und ich habe wirklich ein bisschen Angst gehabt. Ich bin nachher hinter ihm gelaufen, die Luft ist ein bisschen dünner geworden und er wäre wirklich schier kollabiert. Wir haben es dann gerade noch geschafft. Etwa so geht es mit dem Weg vom Gesetz. Desto länger man auf dem Weg unterwegs ist und Gottes Gebot in der Bibel wirklich auch ernst nimmt, desto steiler wird es, desto dünner wird die Luft. Und irgendwann geht uns die Luft aus. Es wird uns schwindelig und wir stürzen ab. Wenn du Gottes Gesetz ernst nimmst, dann wirst du unter dem Maßstab nie genügen. Es wird nie genug sein. Oder jedenfalls wirst du nie sicher sein, dass du genügst. Du wirst nie hinsitzen können mit tiefem Frieden. Und du wirst dich nicht geliebt fühlen. Und was Gesetz auch nicht kann, es kann auch nicht in dir Liebe bewirken. Das Gesetz ist nicht schlecht. Es ist auch nicht falsch. Es ist gut, es ist richtig. Aber es kommt darauf an, für was wir es brauchen wollen. Wenn du mit dem Gesetz möchtest gut werden oder andere Menschen gut machen, dann viel Spass. Es funktioniert nicht. Es wird nicht funktionieren. Es klappt nicht. Das Gesetz macht dich nicht gut. Es kann das gar nicht. Im Römer 5,20 steht, das Gesetz ist nebenher gekommen, damit du gut wirst, nein, damit die Sünde mächtiger wird. Gottes Gesetz zeigt uns nicht, wie gut dass wir sind oder dass wir den Sechser erreicht haben im Glauben, sondern im Gegenteil, es zeigt uns, dass wir den 100er Nötli eben nicht verdienen. Ich glaube, wir schaffen es nicht einmal auf einen Vierer, nicht einmal auf eine genügende Note. Das sagt jedenfalls Römer Kapitel 3. Das Gesetz ist wie ein Spiegel, wo man am Morgen, ich bin heute Morgen vor dem Spiegel gestanden und der Spiegel redet einmal zu mir, vielleicht geht es so ähnlich, und der Spiegel sagt, du Dave, schau mal in dein Gesicht. da ist etwas falsch, da hat es Bartstoppeln. Du solltest dich wieder mal rasieren. Er macht einmal den Spiegel mit mir und einmal ignoriere ich ihn dann. Da ist wie das Gesetz. Das Gesetz gibt mir eine Diagnose. Es zeigt, hey, da ist etwas falsch in deinem Leben. Da stimmt etwas nicht. Aber dann, das Gesetz zeigt mir mein Scheitern, aber es hilft mir nicht, mich zu bessern. Ich nehme dann am Morgen auch nicht den Spiegel aus der Fassung und versuche mit dem Spiegel irgendwie meine Bartstoppeln abzukratzen. Das funktioniert nicht. Das ist nicht der Sinn und Zweck vom Spiegel. Der Sinn und Zweck ist, mir zu zeigen, was da falsch ist im Gesicht oder auch was gut ist. Gell? Aber damit es Besserung gibt, brauche ich ein anderes Werkzeug. Und das andere Werkzeug ist in dem Fall der Rasierer. Das Gesetz funktioniert genau gleich. Es zeigt uns und es fordert einen heiligen und guten und richtigen Maßstab für unser Leben. Und das macht es und das ist gut so. Aber wenn es das macht, dann stopft es uns den Mund. Und das klingt ein bisschen krass, aber das sagt der Paulus im Römer 3,19. Er sagt, alles, was das Gesetz sagt, das sagt es, damit jeder Mund verstopft werde und alle Welt vor Gott schuldig sei. Gott nimmt das gute Gesetz und er stopft es uns ins Maul, damit wir kein Wort mehr rausbringen. Kein Aber, kein Aber, schau mal noch das an und das und ist doch nicht okay. Nein. Gott nimmt das Gesetz und stopft uns das Maul. Das sagt Römer 3,19. Der Weg vom Gesetz. Jetzt passiert etwas da, bei der gestrichelten Linie. Und zwar teilt sich der Weg. Da gibt es eine Gabelung. Und er teilt sich nach links in eine Sackgasse. Und die Sackgasse heisst Selbstgerechtigkeit. Wenn man auf dem Weg vom Gesetz unterwegs ist, nach dem einfachen Prinzip, tu Gutes und Segen kommt, wenn du nicht das Gute tust, kommt Fluch, dann landet man entweder in dieser Sackgasse von der Selbstgerechtigkeit und Heuchelei oder dann in der zweiten, die kommt noch. In dieser Sackgasse, da gibt es die offensichtlich selbstgerechten Christen. Oder solche, die nie Entschuldigung sagen müssen, die haben da gar nicht mehr nötig. Solche, die den Zeigefinger immer parat haben und schön sehen, was alles falsch ist bei den anderen. Solche, die die richtige Antwort auf jedes Problem in dieser Welt haben. Die Menschen haben wir gern, oder? Solche, die natürlich nie zweifeln. Solche, die ihr altes Leben hinter sich lassen haben, die der Sünde aufs Blut widerstehen. Die wirklich das neue Leben leben. 100% all in. Kompromisslos. Solche, die das Kreuz von Jesus auf sich nehmen. Täglich. Die alles verloren haben. Die ihren ganzen Besitz verkauft haben. Und den Armen haben gegeben, um Jesus nachzufolgen. Wirklich? Ich frage mich, wer sich getraut von euch zum Aufstehen und zu sagen, hey, du hast mich jetzt recht gut beschrieben, da bin ich. Ich kann es jedenfalls nicht. Ich wünschte mir, ich kann mal einen Haken hinter einige von diesen Aussagen setzen. Aber wenn ich ganz ehrlich in mich hineinschaue, dann kann ich es nicht. Ich schittere in all diesen Sachen, jeden Tag. Jeden Tag. Meistens haben die religiösesten Menschen die hässlichsten Leichen im Keller. Solche, die gegossen so eine weisse, reine Weste präsentieren. Da sieht es meistens richtig, richtig dreckig aus, innen dran. Menschen, die vielleicht eine unglückliche oder lieblose Ehe führen, die ihre Familie kontrollieren, alles im Griff haben, die ein stolzes und hartes Herz haben, oder irgendwelche geheime, versteckte Abhängigkeiten, Pornografie, Alkohol. Solche, die geizig sind, egoistisch, konfliktunfähig oder eine Affäre am Laufen haben oder mit dem Gedanken spielen. Oftmals bei den von aussen religiösesten Menschen hocken die dunkelsten Sachen hinten dran. Dann gibt es ein bisschen weniger versteckte, selbstgerechte Christen. Da zähle ich mich dazu. Und wahrscheinlich ihr auch, immer mal wieder. Da sind Menschen unterwegs, wo Gott und Gottes Wort ernst nehmen, wo sich Mühe geben, so zu leben, wie Gott will. Gott hat ihr Leben umkrempelt, da sind Sachen neu geworden, da haben sich Sachen verändert. Viele alte Lebensgewohnheiten sind abgeleitet. Klar würde ich nie behaupten, dass ich perfekt bin. Klar würde ich nie behaupten, dass ich den Sechser schaffe oder sündlos bin. Ja, so viele Fehler. Wer schafft das schon? Aber im Vergleich mit den meisten Menschen bin ich schon ungefähr im Durchschnitt, oder? So das Vierer, der Vierer schaffe ich vielleicht gerade. Bei der LAP haben wir ein paar Lehrlinge gehabt, die haben sich ein T-Shirt bedrucken lassen. Das Ziel ist die Vier und hinten drauf nichts gerafft und doch geschafft. Jetzt ein bisschen Ablenkung. Also, wenn ich mein Leben anschaue, so das Genügend sollte schon drin liegen. Einmal im Vergleich mit der Mehrheit. Ich weiss, dass ich Vergebung brauche. So von 4 bis 6, oder? Von 4 bis zum 6, dort brauche ich Vergebung. Und darum komme ich immer mal wieder zum Kreuz und hole mir die Vergebung ab. Über diese Fehler, die sind in meinem Leben. So funktioniert es doch, oder? Funktioniert der Glaube nicht so. Und irgendwann, kurz vor dem Sterben, versuche ich noch möglichst ein Vergib mir rauszubringen, damit ich mit möglichst reiner, vergebener, weißer Weste stirb. Ich weiss, als Kind habe ich das gedacht, dass das Ziel ist. Dass wenn ich dann mal kurz vor dem Sterben bin, muss ich noch möglichst schnell sagen, Jesus, bitte vergib mir für alle meine Schuld, die ich gemacht habe über die letzten 10 Jahre. Amen. Und dann kann ich sterben. Und dann hatte ich mal Angst gehabt, dass wenn irgendwie anders stirbt, dass das nicht möglich ist. Da ist die linke Sackgasse von der Selbstgerechtigkeit. Da oben. Es ist ein bisschen versteckt einmal. Das Problem ist, bei all dem geht es immer noch darum, was ich tun muss, damit am Schluss Sachen in Ordnung sind. Dann gibt es die rechte Sackgasse. Das ist die Sackgasse der Verzweiflung. Und diese Sackgasse ist brutal. Da bin ich auf dem Weg vom Gesetz unterwegs und ich merke, dass ich es eben nicht schaffe. Ich sehe den Maßstab, den Gott hat über mein Leben, die guten Absichten von ihm. Und ich bin ein bisschen ehrlicher mit mir, mit meinem Herz. Ich schaue in den Spiegel und ich sehe, ich scheitere. Ich scheitere täglich. Ich schaue in mein Herz und ich verschrecke, wie viel Falsches dort drin hockt. Ich schaue in meine Gedanken und ich verschrecke, wie viel Hässliches dort drin noch lebt. Wie viel Egoismus, wie wenig echte Liebe, wie oft es einfach um mich geht. Und ich merke, ich komme nicht einmal auf den Vierer. Ich bin ungenügend, ich schaffe es nicht. Und das steht über meinem Leben, ungenügend. Nicht geschafft. Und ich streng mich an, versuche es wieder mal und gehe wieder um. Ich gehe 4 Schritte vorwärts, 3 Schritte vorwärts und 4 wieder zurück. Ich mache ein bisschen Fortschritt und dann gehe ich um und habe das Gefühl, ich bin weiter zurück, als das ich angefangen habe. Und ich bin einfach langsam müde, um andere zu täuschen, um so zu tun, als ob Sachen in Ordnung sind, um so zu tun, als ob ich ach so geistlich bin. Ich bin müde, eine Maske aufzusetzen. Und ich bin schon so viele Mal zu dem Kreuz gerannt und habe Veränderung gesucht. Und es hat mich gar nicht verändert. Ich habe die Sünde bekennt und sie ist wieder rausgekommen. Vielleicht sogar schlimmer. Und einmal denke ich, es geht nicht aufwärts mit mir, sondern eher abwärts. Und es kommt immer wieder ein neuer Schlag, eine neue Anklage, ein neues Versagen und verurteilt, steht über meinem Leben geschrieben. Angeklagt und für schuldig befunden. Punkt. Und ich werde entmutigt, müde. Und es nimmt mir den Schnuff und ich gebe auf. Da ist die Sackgasse von der Verzweiflung. So, jetzt kommt der Weg vom Kreuz. Und der Weg vom Kreuz ist so anders. Er ist so anders. Wegen der Weg ist okay. Es ist gerechtfertigt, dass es den gibt. Es ist gut, dass es den gibt. Weil der Weg, der zeigt uns immer wieder da über. Und einmal müssen wir in diesen Sackgassen landen, damit wir checken, oh, da muss ein zweiter Weg gehen. Und ich glaube, dass heute, gerade am Karfreitag, dass Gott möchte, dass wir den Weg vom Kreuz ganz neu verstehen. Und der Weg vom Kreuz bedeutet Folgendes. Da sieht jemand dein ganzes Leben. Da sieht jemand deine Höchs und deine Tiefs. Da sieht jemand deinen Erfolg und dein Scheitern. Da sieht jemand deine Leichen im Keller. Da sieht jemand deine ungelösten Konflikte, deine kaputten Beziehungen, dein hartes Herz, deine Falschheit, die Heuchelei, deine Gleichgültigkeit, deine letzte Woche, vielleicht lange schon der gestrige Abend. Da sieht jemand alles. Und der jemand schaut dir in die Augen und sagt, du bist geliebt. Du bist geliebt. Nicht weil du so gut bist, sondern obwohl du so falsch bist. Du bist geliebt. Der Weg vom Kreuz ist so anders. Wo eigentlich Fluch müsste ausgesprochen werden, werden wir gesegnet. Römer 4, 4 bis 5 heißt es: Wenn jemand Leistungen erbracht hat, erhält er den Arbeitslohn, den er verdient. Und das ist der Weg vom Gesetz. Und die Bibel macht klar, dass der Lohn sich nicht gut macht auf unserem Konto. Der Lohn ist der Tod. Wenn aber jemand keine Leistungen vorweisen kann, und zu dieser Einsicht müssen wir kommen, sondern sein Vertrauen auf den setzt, der den Gottlosen gerecht spricht, dem wird sein Glaube als Gerechtigkeit gerechnet. Und ich erinnere mich so gut, wo diese Wahrheit als Realität in mein Herz gesunken ist. Und das ist mehrmals passiert, mal im Büro beim Arbeiten, dort in England ein bisschen später, in den letzten zwei Wochen, wo ich das vorbereitet habe für heute, die Momente, wo ich mit absolut nichts vor Jesus stehe und sehe, wie ich bei ihm absolut alles finde. Alles. Der Weg vom Kreuz ist so leicht, so einfach, so ring. Es bedeutet, das Vertrauen auf Jesus zu setzen. Auf ihn, wo der Gottlose gerecht spricht. Nicht die Heiligen, nicht die, die es im Griff haben. Nicht die Christen. Auf ihn, wo die Gottlosen, die, die scheitern, gerecht spricht. Es bedeutet, die eigenen guten Taten zu vergessen und an den schlechten Taten nicht zu verzweifeln. Es bedeutet, wegzuschauen von sich selber. Für einmal einfach wegzuschauen zu jemand anderem. Mit leeren Händen vor Jesus zu stehen und zu sagen, da ist gar nichts, was ich bringe. Nur dich brauche ich. Nur dich. Denn dort, denn das genügt, ein für alle Mal. Es bedeutet, sich keinen zu lassen, zu kapitulieren, loszulassen, sich selber zu verleugnen, zu vergessen, alle Hoffnung auf sich selber fahren zu lassen. Da hat es eine Situation gegeben im Leben von Jesus, wo Jesus mit drei von seinen engsten Freunden, Petrus, Johannes und Jakobus, auf den Berg gegangen ist, der Berg der Verklärung. Und dort auf dem Berg ist etwas Spezielles passiert. Plötzlich ist neben Jesus der Mose erschienen. Und der Mose steht sinnbildlich für das Gesetz. Und dann nebendran ist der Elia erschienen, der sinnbildlich für Propheten steht. Und dann lesen wir Folgendes. Und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, den sollt ihr hören. Und als die Jünger das hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und fürchteten sich sehr. Jesus aber trat zu ihnen, er rührte sie an und sprach, steht auf und fürchtet euch nicht. Und als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Jesus allein, er ist genug, er genügt. Der Weg vom Kreuz ist ein radikales Wegschauen von sich selber, von seinem Erfolg und von seinem Scheitern. Und ein Hinschauen zu Jesus. Und dann ist es das Realisieren, das langt. Er allein genügt. Ich höre auf, irgendwie meine Vergebung zu kontrollieren. Irgendwie die Sachen im Griff zu haben und ich lasse los, ich kapituliere. Ich klammere mich nicht mehr ans Gute in mir und ich verzweifle auch nicht über das Schlechte. Ich schaue allein zu Jesus und ich sehe ihn allein. Jesus allein. Und dann höre ich, wenn er sagt, es ist okay, es ist gut, du genügst. Hast du das Glauben? Aber sagen wir, aber, wenn ich nicht zuerst komme, umkehre, mein Leben verändere, mich bekehre, irgendetwas tue, Buß tue oder sonst was? Nein. Es langt, wenn wir zu Jesus schauen und alles finden, dann haben wir alles andere gemacht. Jesus allein genügt. Und Jesus steht dort und er streckt dir die Hände entgegen und dann siehst du seine Wundmale vom Kreuz und er sagt, es ist okay, mein Sohn, es ist okay, meine Tochter, es ist gut. Es ist gut, es ist vollbracht. Und wir müssen genau wie Jesus die Stimme vom Vater hören, der sagt, du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter, an dir habe ich Wohlgefallen, du gefällst mir. Du gefällst mir. Jesus allein ist genug. Was auch immer wir bringen wollen, Glauben, Entscheidung, ein Gebet, Bekehrung, Buß, all das. Unser Glaube ist nicht in Bethlehem geboren. Unser Glaube hat nicht das Leben gelebt für uns. Unser Glauben ist auch nicht am Kreuz gestorben. Unser Glaube ist nicht begraben worden, unser Glaube ist nicht auferstanden. Unser Glaube hat nicht die Macht, uns zu retten. Der Einzige, der die Macht hat, ist Jesus allein. Und ihn brauchen wir. Und das langt und es genügt. Der Weg vom Kreuz ist so kraftvoll. Er verändert das Leben von innen nach außen. Er dringt direkt ins Herz. Wo man mit leeren Händen steht und sieht, ich bin geliebt. Und das allein befähigt für einen neuen Lebensstil. Das Gesetz hat seinen Platz. Und es treibt uns immer wieder auf den anderen Weg, den Weg vom Kreuz. Und auf dem Weg wollen wir für heute einfach mal bleiben. Ich möchte beten. Ich möchte auch beten, dass heute Morgen einige so die Trampelpfad nehmen auf den Weg vom Kreuz. Vielleicht hockst du in einer von diesen Sackgassen. Dass du in den Moment kommen darfst, wo du Jesus siehst. In allein. Danke, Jesus. Du allein bist genug. Du allein bist genug. Bitte schenk es uns, dass wir aufschauen können, dass wir den Blick haben, wo wir dich sehen und dich hören, wie du gute Nachricht über unser Leben aussprichst. Wie du sagst, ich habe Freude an dir, mein Sohn, meine Tochter. Ich habe alles da. Ich habe alles besittigt. Ich liebe dich. Jesus, ich bitte, dass du uns neu berührst mit der Wahrheit vom Kreuz und dass wir auf dem Weg laufen, dass es unser Leben prägt. Alles. Amen.